Die falsche Karte. Orpheus las wie im Fieber. Er hörte es selbst, er las zu laut und viel zu schnell, als wollte seine Zunge dem Buchbinder die Worte wie Klingen in den Leib stoßen. Höllenqualen hatte er ihm geschrieben, als Rache für das spöttische Lächeln des Pfeifers, das ihm immer noch nachging. Wie klein es ihn gemacht hatte, wo er sich doch gerade so groß gefühlt hatte. Aber wenigstens dem Eichelherr würde das Lächeln bald vergehen. Eisenglanz rührte die Tinte und sah ihn besorgt an. Offenbar stand ihm die Wut auf die Stirn geschrieben, in kleinen Schweißperlen vermutlich. Orpheus, konzentrier dich! Er versuchte es noch einmal. Einige Wörter waren kaum zu entziffern, so sehr taumelten die Buchstaben ineinander, betrunken von seiner Wut. Warum schien es ihm bloß, als spräche er die Worte ins Nichts? Warum schmeckten sie wie Kiesel, die er in einen Brunnen warf, wo ihr Echo sich in der Dunkelheit verlor? Irgendetwas stimmte nicht. So hat er sich beim Lesen noch nie gefühlt. Eisenglanz, fuhr er den Glasmann an. Lauf zum Tausendfenstersaal und sieh nach, wie es dem Eichel hergeht. Eigentlich müsste er sich inzwischen krümmen wie ein vergifteter Hund. Der Glasmann ließ den Zweig sinken, mit dem er die Tinte umrührte, und sah ihn erschrocken an.
Aber Meister, ich weiß den Weg nicht.
Stell dich nicht so dumm an. Oder soll ich den Nachtmaher fragen, ob er zur Abwechslung einen Glasmann fressen will? Du gehst erst rechts und dann immer geradeaus, frag die Wachen auf dem Weg. Mit unglücklicher Miene machte Eisenglanz sich davon. Albernes Geschöpf. Fenoglio hätte sich wahrlich etwas weniger lachhafte Helfer für die Schreiber einfallen lassen können. Aber das war das Problem dieser Welt, dass sie im Herzen kindisch war. Warum hatte er dieses Buch so sehr geliebt, als er ein Kind gewesen war? Genau darum. Doch nun war er erwachsen, und es wurde Zeit, dass diese Welt es auch wurde. Noch ein Satz. Und wieder dieses seltsame Gefühl, dass die Worte verhallten, noch bevor er sie ausgesprochen hatte. Verdammt! Schwindelig vor Wut griff er nach dem Tintenfass, um es gegen die bemalte Wand zu werfen, als von draußen plötzlich lautes Geschrei in seine Kammer drang. Orpheus stellte das Fass zurück auf den Tisch und lauschte. Was war das? Er öffnete die Tür und blickte den Gang hinunter. Vor der Kammer des Natternkopfes standen keine Wachen mehr, und zwei Diener liefen so aufgeregt an ihm vorbei wie Hühner ohne Kopf. Bei allen Teufeln, was bedeutete das nun schon wieder? Und warum brannte Staubfingers Feuer wieder an den Wänden? Orpheus hastete hinaus auf den Gang und blieb vor der Kammer des Natternkopfes stehen. Die Tür stand offen und der Silberfürst lag tot auf seinem Bett, die Augen so weit aufgerissen, dass man unschwer erraten konnte, wen er zuletzt gesehen hatte. Orpheus sah sich unwillkürlich um, bevor er auf das Bett zutrat. Aber natürlich waren die weißen Frauen längst fort. Sie hatten bekommen, worauf sie so lange gewartet hatten. Aber wie? Wie? »Ja, du musst dir einen neuen Herrn suchen, Doppelauge.« Der Däumling trat hinter dem Vorhang des Bettes hervor und schenkte ihm ein Habichtlächeln. An seiner hageren Hand sah Orpheus den Ring, mit dem der Natternkopf seine Todesurteile besiegelt hatte. Sein Schwert trug der Däumling auch. »Ich hoffe, der Gestank lässt sich herauswaschen«, raunte er Orpheus vertraulich zu, während er sich den schweren Samtmantel seines Herrn über die Schultern warf. Dann schritt er davon, den Korridor hinunter, an dessen Wänden Staubfingers Feuer flüsterte. Orpheus aber stand da und spürte, wie ihm die Tränen die Nase hinunterrannen. Alles verloren. Er hatte auf die falsche Karte gesetzt, hatte umsonst den Gestank des faulenden Fürsten ertragen, umsonst den Nacken vor ihm gebeugt und seine Zeit in dieser dunklen Burg vergeudet. Nicht er, sondern Fenoglio hatte das letzte Lied geschrieben. Wer sonst sollte es gewesen sein? Und vermutlich war der Eichelherr wieder der Held und er der Schurke. Nein, schlimmer, er war der Verlierer, die lächerliche Figur.